Woher stammt ursprünglich das Zitat, der Herr ist mein Hirte? Jeder normale Bibelleser sagt, ja, wie Sie es jetzt auch getan haben, vielen Dank. Das Experiment hat also funktioniert, Psalm 23. Ich will Ihnen was verraten. Das erste Mal ist dieser Satz nicht gesagt oder geschrieben worden von David in Psalm 23, sondern das erste Mal ist dieser Satz gesagt, formuliert, vielleicht auch aufgeschrieben worden als Lebensbilanz, schon mehr als 800 Jahre vorher etwa grob gerechnet. Der Satz stammt von Jakob. Ganz am Ende, Kapitel 48 im ersten Buch Mose, da sagt Jakob im Rückblick auf sein Leben, das so sich langsam der Zielgerade nähert, Gott ist mein Hirte. Er sagt dort genau, Gott ist mein Hirte gewesen, seitdem ich lebe, bis auf diesen Tag. Das ist seine Bilanz. Oder in der Luther-Übersetzung, Gott, der mein Hirte gewesen ist, mein Leben lang, bis auf diesen Tag. Der Herr ist mein Hirte, sagt Jakob. Und er macht deutlich, das ist die Bilanz seines ganzen Lebens. Und darum ist darin eingeschlossen auch jene schwere Zeit, die wir in diesen Bibeltagen versucht haben, gründlich und ausführlich miteinander zu betrachten. Der Herr ist mein Hirte. Das bedeutet also offensichtlich nicht immer Idyll. Das bedeutet nicht unangefochten über schöne Weiden geführt zu werden, bestrahlt vom Sonnenschein oder wie immer Sie sich das vorstellen mögen oder auch auf Bildern zu Psalm 23 gesehen haben. Und deswegen hat der Alttestamentler Helmut Frey recht, wenn er diesen Abschnitt, den wir behandelt haben und noch drei Kapitel dazu, also 1. Mose 25 bis 35, wenn er diesen Abschnitt unter das Thema stellt, das ist das Buch des Kampfes, das Buch des Kampfes. So überschreibt Helmut Frey diesen Abschnitt, den wir untersucht haben. Er hat 1. Mose 1 bis 11 genannt, das Buch der Anfänge. Dann die Abrahamsgeschichte, 1. Mose 12 bis 25, das Buch des Glaubens. Und Jakob, das ist das Buch des Kampfes. Zunächst der Kampf um den Segen, der Kampf, in dem er seinen Vater und Bruder austrickst. Dann die Zeit in Haran, der Kampf mit Laban, das haben wir ausführlich untersucht. Schließlich bei der Bekehrung gestern Abend, jeder, der dabei war, wird sich, denke ich, noch sehr eindrücklich daran erinnern. Der Kampf mit Gott, in dem er überwunden wird, die Bekehrung Jakobs. Und Helmut Frey beschreibt diesen Kampf so. Er sagt, die Jakobsgeschichte ist ein großes Drama der Schuld und der Leidenschaften. Das Leben scheint sich darin in einem einzigen Kampf aufzulösen. Soweit wäre die Jakobsgeschichte aber nur Fotografie der Wirklichkeit. Doch sie geht darüber hinaus und zeigt uns hinter dem Kampf, den wir mit bloßem Auge sehen, einen anderen Kampf, den wir nur mit Hilfe des Wortes Gottes erkennen. Den Kampf mit Gott und darin die Wurzel der Friedlosigkeit und Zerrissenheit in allem unserem Kämpfen. Und gestern haben wir gesehen, wie dieser Kampf mit Gott entschieden wurde. Wie Jakob bekehrt wurde, wie er Frieden fand mit Gott. Aber damit ist der Kampf als solcher noch nicht vorbei. Nach der Bekehrung ist der Kampf noch nicht vorbei und deswegen beschreibt Frey auch das letzte Kapitel dieser Jakobsgeschichte, auch diese beiden Abschnitte, die wir heute vor uns haben, 34 und 35, mit der Überschrift Kampf. Kampf als Läuterung. Kampf, weil es der Konflikt ist mit der Welt. Der Konflikt auch mit den eigenen Schwächen. Und das heißt, nach der Bekehrung ist der Kampf nicht vorbei. Das ist sehr wichtig für uns zu wissen. Dwight Moody, der bekannte Evangelist, hat seine Erwartungen, bevor er Christ war, einmal so ausgedrückt. Er sagt sinngemäß, als ich Christ geworden war, da dachte ich, ja, mit der Bekehrung sei die Schlacht ja eigentlich geschlagen. Der Kampf vorbei, der Sieg sei mein. Und dann fügt er hinzu, aber schon bald merkte ich, Die Bekehrung war erst die Aufnahme in die Armee. Die Bekehrung war erst die Aufnahme in die Armee. Und deshalb schreibt Paulus ja an Timotheus, seinen bewährten Mitarbeiter, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. 1. Timotheus 6, Vers 12. Und er schreibt dann die Gemeinde in Ephesus, die ja auch schon einiges erlebt und sich in manchem bewährt hat. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, wir Christen. Epheser 6. Und dann schildert und beschreibt er ihnen eine ganze geistliche Waffenrüstung, um in diesem Kampf bestehen zu können. Also kein stummes Hirtenidyll. Und Frey erklärt in seinem Kommentar auch, warum das so ist. Er schreibt, Heilsgeschichte, Kirchengeschichte, Christenleben ist Schnittfläche zweier Welten, Kampfgebiet zwischen zwei Reichen. Mit dem Eindringen der Wirklichkeit des Segens in die Welt des Fluches klafft die Front auf. Und dann kommt die Gegenwehr der Finsternis. Und darum heißt Menschsein und Christsein immer im Frontgebiet leben. Und indem die Jakobsgeschichte unser Leben zum Frontgebiet erklärt, stellt sie uns vor die Frage, auf welcher Seite kämpfen wir? Auf der Seite des selbstherrlichen Menschen und damit unter dem Zwang der Vergeltung und der Gebundenheit und des Krieges? Oder auf der Seite des Himmelsheeres als Beschlagnahmte Gottes, unter dem Kreuz, aber im Licht? Unser Christsein als geistlicher Kampf. Und gestern Abend haben wir gesehen, wie Jakob auf die Seite Gottes getreten ist. Und Dr. Solter hat uns das gezeigt im Wort Gottes, dass das für ihn Zerbruch bedeutet. Dass es bedeutete, sein Stolz musste zerbrechen und er musste erkennen und zugeben, dass er völlig angewiesen ist auf Gott. Auf seine Vergebung, auf sein Erbarmen, auf seine Rettung. Und er wurde reich belohnt. Die Freiheit der Kinder Gottes. Das hat Jakob jetzt erfahren dürfen. Er wusste, ich gehöre ihm, ich bin frei. Und dann steht nicht umsonst, als er diesen Kampf mit Gott durchgestanden hat, da ging ihm die Sonne auf. Als er an dieser Stadt Pniel vorbeiging, da ging ihm die Sonne auf. Das war kein Zufall. Endlich frei geworden. Und man denkt, ja, jetzt ist es doch gut. Jetzt ist es doch gut. Der Dauerkonflikt mit Laban ist überstanden, er hat jetzt Freiheit für seine Familie, er hat sie da rausgeholt aus diesem heidnischen Umfeld. Mit Esau hat er sich wieder ausgesöhnt. Das ist doch großartig. Und am wichtigsten, er ist frei von Schuld und frei vom Gericht Gottes, er hat Frieden mit Gott. Aber jetzt wartet auf ihn der Kampf in der Freiheit. Der Kampf in dieser neu gewonnenen Freiheit und das genau ist unsere Situation, wenn wir zu Jesus gehören. In diesen Kampf sind wir gestellt. Und deswegen trägt der Gliederungszettel für diese letzte Predigt, für diesen letzten Vortrag der diesmaligen Bibeltage die Überschrift: Die Freiheit der Gotteskinder, gefährdet, umkämpft und beschützt. Das ist unser Thema heute Morgen. Die Freiheit der Gotteskinder, gefährdet, umkämpft und beschützt. Und ich hoffe, Sie haben alle einen solchen Zettel in den Händen, auf dem Sie Ihre Notizen gegebenenfalls machen können. Wenn noch irgendwo fehlt, sagen Sie es. Auf alle Fälle sollen Sie ihn hinterher mitnehmen können. Kampf in der Freiheit. Das ist unsere Situation. Jesus hat uns befreit. Und jetzt sind wir dazu berufen, in dieser neu gefundenen Freiheit den Kampf des Glaubens zu kämpfen. Und das hat Paulus ja auch sehr deutlich dann aufgenommen im Galaterbrief. Galater 5, Vers 1. Da schreibt er an die Christen, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Lasst euch nicht wieder einfangen. Ihr seid gerade frei geworden, wie ein Pferd in freier Wildbahn. Und jetzt lasst euch nicht wieder mit dem Lasso neuer Zwänge einfangen von irgendwelchen Menschen und Ideologien und Gesetzen. Die Freiheit der Christenmenschen. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Aber lasst euch nicht wieder einfangen. Und das ist Jakobs Konflikt. Mit Freiheit ist es ähnlich wie mit der Demokratie. Sie muss bewährt werden, sie muss bewahrt werden. Und darum warnt Paulus uns Christen ja so deutlich, lasst euch nicht wieder einfangen. Und Gefahr für unsere Freiheit ruht von vielen Seiten, aber mindestens von zweien. Auf der einen Seite würde ich sagen, ist der katholische Freiheitskiller und auf der anderen Seite, das ist jetzt sehr grob formuliert, der liberale Freiheitskiller. Was ist mit dem katholischen Freiheitskiller gemeint? Damit meine ich nicht nur etwas, was nur in der römisch-katholischen Kirche stattfindet, sondern auch in manchen Kirchen, die sich evangelisch nennen. Gesetzlichkeit. Und zwar nicht in dem Sinne, dass die besonders streng wären, sondern Gesetzlichkeit in dem Sinne, dass ich mich am Ende selbst erlösen muss. Ich muss gute Werke tun, ich muss es leisten, ich muss es bringen, ich gebe den letzten Ausschlag. Das ist der eine Killer christlicher Freiheit, Gesetzlichkeit. Dass ich es letztlich doch durch meine eigene moralische Anstrengung bringen muss. Gott hilft schon mit und er unterstützt das und der Glaube gehört natürlich auch dazu, aber ich muss es letztlich selber bringen, ich muss es selber leisten. Und wenn ich das nicht bringe, dann klappt das nicht. Das ist der gesetzliche Freiheitskiller. Und auf der anderen Seite, vom Pferd falle ich durch die Weltlichkeit. Also einmal Gesetzlichkeit und auf der anderen Seite Weltlichkeit. Das ist der liberale Freiheitskiller. Und den hat Paulus auch im Blick. Also in dem Vers, den ich eben vorgelesen habe, da hat er sich auf diesen katholischen Freiheitskiller bezogen. Lasst euch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft einfangen. Aber der liberale Freiheitskiller, der kommt dann in Galater 5, Vers 13, 10 Verse später. Da sagt er, zur Freiheit seid ihr berufen, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Also nehmt die Freiheit nicht als Vorwand dafür, dass ihr machen könnt, was ihr wollt. Dass ihr Gott nicht zu dienen braucht, dass die Gebote Gottes für euch piepegal sind. Dass ihr im Grunde genommen ganz liberal euren Weg gehen könnt, wie euch das gerade so einfällt. Paulus sagt, fallt weder auf der Seite der Gesetzlichkeit noch auf der Seite der Weltlichkeit vom Pferd. Und dahindurch führt der schmale, aber feste Grat der Freiheit des Evangeliums. Allerdings, auf diesem Grat pustet ein kräftiger Wind und deshalb kommt Jakob ins Straucheln. Er fällt in diesem Falle eher auf der weltlichen Seite vom Pferd. Nach allem, was passiert war, dachte man, naja, jetzt ist er aus dem Gröbsten raus. Jetzt hat er seine Lektionen gelernt bei seinem Vater. Nun gut, da ist das Lebensende vergleichsweise ruhig verlaufen, nach allem, was wir wissen. Der Isaak verbringt ein eher ruhiges Alter in Mamre, in Hebron. Das ist so das Castel Gandolfo der Patriarchen. Und er tritt nicht mehr groß in Erscheinung. Er tritt nicht mehr groß in Erscheinung. Er verabschiedet sich von der Bühne gewissermaßen. Er bewirkt aber auch nichts mehr. Und bei Jakob bleibt die Spannung bis ans Ende seiner Tage. Trotz allem, was er hinter sich hat, ist auch jetzt noch nichts von Ruhe, aber eben auch nichts von Stabilität zu spüren. Und das Problem ist gar nicht mal, was er tut, sondern im Gegenteil, das Problem ist, was er nicht tut. In den letzten Haran-Jahren in der Fremde, da hatten wir ja doch gestern, so Kapitel 31, eine beeindruckende Entschlossenheit, eine gewisse Führungsstärke bei ihm erkannt. Da hatten wir gesehen, wie er seine Familie mit rausgebracht hat, wie er vorangegangen ist, wie er dann auch vorangegangen ist, schließlich dem Esau entgegen. Da ging es gut los. Aber jetzt, wo er das gelobte Land Kanaan erreicht hat, stoßen wir bei Jakob auf eine eigentümliche Passivität, die man so von ihm nicht erwartet hätte. Und diese Passivität zieht sich durch das ganze Kapitel 34 hindurch. Deswegen haben wir das auch so überschrieben. Unser erstes Kapitel, wir haben ja zwei große Kapitel heute Morgen. Das erste, passiv in die Krise. Versuchung in Sichem. Das ist der erste große Block, 34, 1 bis 31. Passiv in die Krise. Versuchung in Sichem. Und das geht schon los, diese Passivität mit dem halben Gehorsam am Anfang. Also Sie müssen sich das klar machen, der Tross ist inzwischen in Sichem sesshaft geworden, ist also aus Haran gekommen, über den Euphrat drüber, hat dann diese weite Reise zurückgelegt, ist jetzt im gelobten Land schon im Grunde genommen. Sichem, ja, 100 Kilometer nördlich von Jerusalem, kann man vielleicht grob sagen. Da sind sie jetzt gelandet, aber sie sind in Sichem auch hocken geblieben. Und das markiert ein Problem. Das haben wir in den Versen des vorhergehenden Kapitels 33, 18 bis 20. Da heißt es, und Jakob kam wohlbehalten bis zu der Stadt Sichem, die im Land Kanaan liegt. Also schon das gelobte Land, nachdem er aus Paddan Aram, also aus Nordmesopotamien, aus Haran gekommen war. Und er lagerte sich der Stadt gegenüber und er kaufte das Grundstück, auf dem er sein Zelt aufgeschlagen hatte, von der Hand der Söhne Hemors, des Vaters Sichems, das war so der Regionalfürst dort, für 100 Kesita. Und er errichtete dort einen Altar, den nannte er Gott, der Gott Israels. Sichem. Warum ist das ein halber Gehorsam? Überlegen Sie mal, was hatte Jakob denn versprochen gehabt? Damals in Bethel, 30 Jahre vorher. 1. Mose 28, Vers 20 bis 22, da steht es doch. Da hatte er versprochen gehabt, Sie können das mitverfolgen, Jakob legte ein Gelübde ab, 28, Vers 20 bis 22, und sprach, wenn Gott mit mir sein und mich behüten wird auf dem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen geben wird und Kleider anzuziehen und mich wieder mit Frieden heim zu meinem Vater bringt, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein hier in Bethel, den ich als Gedenkstein aufgerichtet habe, soll ein Haus Gottes werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir gewisslich den Zehnten geben. Also, ich werde wieder nach Bethel zurückkommen, sagt er. Ich werde an den Ort zurückkommen, wo der Herr in besonderer Weise zu mir gesprochen hat. Und dann hat Gott ihn in Haran erinnert und ihn wieder auf die Heimreise geschickt. Das liegt jetzt schon, also was wir in Kapitel 31 gestern studiert haben, das liegt jetzt schon wahrscheinlich so um die knapp 10 Jahre vielleicht zurück. Das ist nicht hundertprozentig exakt zu datieren. Und Gott hat ihm klar gemacht, dass er an sein altes Versprechen sich erinnern sollte. Ja, Kapitel 31,3, da sprach der Herr zu Jakob, kehre zurück in das Land deiner Väter. Und zu deiner Verwandtschaft, ich will mit dir sein. Kehre zurück, dahin, wie du gesagt hast. Und dann stellt er sich in Vers 13, also 31,13, nochmal vor, als Gott, der ihm in Bethel begegnet ist. Ich bin der Gott von Bethel, wo du den Gedenkstein gesalbt hast, und nun mach dich auf und kehre zurück. Das ist ganz eindeutig. Er hat versprochen, nach Bethel zurückzukommen. Gott hat ihm gesagt, er soll nach Bethel zurückkommen. Und er geht nicht. Halber Gehorsam. Nach der Bekehrung. Ja, auf dem Zielbahnhof, das Ticket für den Zielbahnhof trug eindeutig den Namen Bethel. Und er hat es durchgestrichen und Sichem draufgeschrieben. Und er lagert hier in Sichem, lagert der Begriff in Vers 18, Kapitel 33, 18, macht deutlich, dass er sich da ganz gemütlich eingerichtet hat. Er lagert dort, er sitzt nicht auf der Kante seines Stuhls, sondern er richtet sich da ein. Und auf Deutsch, im Umgangssprachlich würde man wahrscheinlich sagen, er fühlt sich dort in Sichem sauwohl, entschuldigen Sie. Also so, das ist so sein Lebensgefühl. Ja, er hat sich da eingerichtet. Und er macht keine Anstalten, den Standort zu verlagern. Und dabei erweist sich die Stadt dann als ein schlechtes Pflaster für seine Kinder. Und vor allem für die Tochter Dina, das lesen wir hier in den ersten Versen von Kapitel 34. Dina aber Leas Tochter, die sie dem Jakob geboren hatte, ging aus, um die Töchter des Landes zu sehen. Als nun Sichem, der Sohn des hevitischen Landesfürsten, Hemor, also nach dem war dann auch die Stadt benannt, sie sah, nahm er sie und legte sich zu ihr und tat ihr Gewalt an. Und seine Seele hing an Dina, die Tochter Jakobs, und er gewann das Mädchen lieb und redete ihr zu. Und Sichem sprach zu seinem Vater, Hemor, nimm mir dieses Mädchen zur Frau. Jakob aber hatte vernommen, dass man seine Tochter Dina entehrt hatte, weil aber seine Söhne beim Vieh auf dem Feld waren, schwieg er, bis sie kamen. Von Jakob hören wir kein einziges Wort. Von Jakob sehen wir keine einzige Tat. Bis Vers 29. Suchen Sie mal nach Jakob bis Vers 29, Sie werden ihn nicht finden. Passiv steht er daneben, während seine Großfamilie, das immerhin das damalige Gottesvolk, immer tiefer in die Krise hineinschlittert. Und das, was wir hier bei Jakob sehen, ist folgenschweres Schweigen. Das ist der nächste Punkt. Ja, halber Gehorsam, folgenschweres Schweigen. Das sind Kapitel 34, die Verse 1 bis 29. Und das zeigt sich, dieses folgenschwere Schweigen, in verschiedenen Situationen, die es bis heute gibt, die es bis heute auch in christlichen Familien gibt. Folgenschweres Schweigen, wenn ein Kind in die Welt geht. Das sind die ersten beiden Verse. Dina will sich mal unter ihren Altersgenossinnen in Sichem umschauen. Sie will einfach mal gucken, was ist da los? Was machen die da so? Wie sind die gekleidet? Worüber reden die? Welche Musik hören die so? Kann man sich vorstellen. Und hier steht auch nicht, Hier steht auch ausdrücklich, sie ging aus, um die Töchter des Landes zu sehen. Da steht nicht, sie ging aus, um die Töchter und die Söhne des Landes zu sehen. Was sie dann noch gedacht hat, aber das weiß man nicht. Aber das klingt sehr unschuldig. Ja, vielleicht möchte sie einfach mal schauen. Aber das Ergebnis dieses Erkundungsausflugs ist traurig und niederschmetternd. Sichem, der Sohn des hevitischen Landesfürsten Hemort, sah sie, nahm sie, legte sich zu ihr und tat ihr Gewalt an. Sie wird das Opfer einer Vergewaltigung. So ist das auch von den Begriffen hier im Hebräischen eindeutig beschrieben. Das ist nicht irgendwas mit Einverständnis, sondern es ist Vergewaltigung. Es ist ein brutaler Vorgang. Und die Art und Weise, wie das hier geschildert wird, ja, die ahnungslose Dina läuft ungewarnt und blindlings naiv in ihr Unglück, liegt schlichtweg zunächst eine Frage nahe. Haben ihre Eltern sie vorbereitet und gewarnt? Davon hören wir nichts. Wie sehr hat Jakob sich um seine Kinder gekümmert nach seiner Bekehrung? Wie viel Verantwortung hat er für ihre Erziehung übernommen? Wenn man bedenkt, wie emotional er sich dann später um Benjamin gekümmert hat in späteren Jahren. Aber wie weit hat er ihnen hier geholfen, mit dieser Situation in Sichem fertig zu werden, der Jakob? Davon lesen wir nichts. Folgenschweres Schweigen. Es geht ja nicht nur um diesen einen Ausflug von Dina. Das ist ja eine längerfristige Sache. Die Familie lebt ja in diesem Umfeld schon seit einigen Jahren wahrscheinlich. Wir haben hier eine enorme Bringeschuld als Eltern, als Gemeinde, als Menschen, die in irgendeiner Weise für andere Verantwortung tragen, im Hauskreis, als Erzieher. Wir müssen unseren Kindern und unseren jungen Leuten beistehen. Wir müssen sie auf das Sichem vorbereiten, in dem sie leben. Ja, weil wir dort leben. Wir müssen ihnen helfen, dass sie gut und richtig reagieren können. Das ist ja auch ein Grund, warum wir hier unsere Jungschar- und Familientage durchführen in der Gemeinde. Auch den Eltern dabei zu helfen, auf die Situation zu reagieren. Sie müssen verstehen, was in Sichem läuft. Sie müssen begreifen, welche Denkweise in Sichem herrscht. Was die Werte sind in Sichem, was geglaubt wird, welche Ideologien dort den Ton angeben, das müssen sie verstehen. Wir können sie nicht einfach nach Sichem reinlaufen lassen. Und wir müssen ihnen vom Gott des Wort her zeigen, wie wir uns als Gläubige dazu verhalten sollen. Wir müssen da durch mit ihnen. Ja, der Geist Sichems ist völlig anders als der Geist Jakobs, hoffentlich. Heidentum hier, Gottesfurcht dort, mit allen Konsequenzen für die Ethik, für das praktische Verhalten. Hier steht nicht, dass Dina sich mutwillig über den Rat ihres Vaters hinweggesetzt hätte. Nach dem Motto, der Vater hat gesagt, achte auf die und die Dinge. Nein, hier steht überhaupt nicht, dass der Vater einen Rat gegeben hätte. Sie scheint ziemlich alleingelassen in dieser Situation. Das finde ich so erschütternd, wenn man diese wenigen Sätze liest. Sie scheint ziemlich alleingelassen zu sein. Wie viel folgenschweres Schweigen gibt es in unseren Gemeinden? Wie viel folgenschweres Schweigen gibt es in unseren Familien? Wie viele Dinas sind in ihr Unglück gelaufen, weil man ihnen nicht geholfen hat? Und verbieten ist noch kein Ersatz für reden. Manche wollen dann einfach auf Nummer sicher gehen und das Reden ist zu anstrengend, dann verbietet man wenigstens. Aber damit ist ja noch keine Klärung erfolgt, noch keine Hilfe zu verstehen. Verbieten ist manchmal nötig. Wir müssen als Eltern verbieten an bestimmten Punkten, um zu schützen. Aber verbieten ist nie genug. Und die Bibel schildert die Situation nicht schwarz-weiß. In der Welt ist ja auch nicht alles schlecht. Sie ist ja immer noch Gottes Schöpfung. Auch wenn sie gezeichnet ist von der Sünde. Es ist ja nicht alles schlecht. Und ja, das ist so, die Bibel ist so ehrlich, so realistisch. Auch der Sichem, der wird einerseits als brutal dargestellt, aber andererseits, er konnte sich wahrscheinlich auch als Sohn des Landesfürsten einiges rausnehmen. Er hat es wahrscheinlich nie gelernt, irgendwelche Grenzen zu respektieren. Aber andererseits scheint er sie dann auch wirklich lieb zu gewinnen. Da steht dann, seine Seele hing an Dina. Und dann will er sie auch heiraten und dann will er den Brautpreis zahlen. Er scheint es doch ernst zu meinen. Gut, er hat eine schwere Schuld auf sich geladen mit dieser Vergewaltigung. Aber das ist nicht alles. Und er versucht, sie als Ehefrau zu bekommen. Und dann schwenkt der Bericht zu Jakob und wir fragen natürlich gespannt, was wird er jetzt machen, der Patriarch, der frisch bekehrte, na frisch auch nicht mehr, aber der vor einigen Jahren bekehrte Patriarch, wie wird er reagieren? Und dann steht hier in Vers 5,
Er schwieg. Er schwieg.
Einige Ausleger haben noch eine Ehrenrettung von Jakob versucht. Er wollte besonders besonnen reagieren und sich erst mit seinen Söhnen beraten, weil er hier auch steht, er schwieg, weil seine Söhne noch nicht da waren. Ja gut, aber dann kamen die Söhne. Und nachdem sie zurückgekommen sind, was hat er da gesagt? Sehen Sie was in dem Text? Nee, können Sie auch nicht sehen, weil er nichts gesagt hat, offensichtlich. Und wenn er was Bedeutungsvolles gesagt hätte, wäre es mit großer Wahrscheinlichkeit aufgeschrieben worden. Bis Vers 30 schweigt der Kerl. Und wie verhält er sich gegenüber dem Täter? Offensichtlich führt er mit denen ein relativ ruhiges Gespräch. Wir lesen nichts davon, dass er sich ihm und dessen Vater sofort zur Rede gestellt hätte. Schauen Sie mal, wie das hier in Vers 6 weitergeht. Und Hemor, der Vater Sichems, kam zu Jakob, um mit ihm zu reden. Also der will Jakob quasi als Co-Schwiegervater hier gewinnen. Ne? Als aber die Söhne Jakobs dies hörten, kamen sie vom Feld und die Männer waren schwer beleidigt und sehr entrüstet, dass man eine solche Schandtat an Israel begangen und bei Jakobs Tochter gelegen hatte, denn dies durfte man nicht tun, haben sie recht. Hemor aber redete mit ihnen und sprach, also der Vater Sichems, mein Sohn Sichem hängt an eurer Tochter, gebt sie ihm doch zur Frau, verschwägert euch doch mit uns, gebt uns eure Töchter, nehmt ihr unsere Töchter, bleibt bei uns, das Land soll euch offen stehen, siedelt euch an, treibt Handel darin, erwerbt Grundbesitz. Und Sichem sprach zu ihrem Vater, also zu Jakob und zu ihren Brüdern, lasst mich Gnade finden vor euren Augen. Was immer ihr von mir fordert, das will ich geben. Ihr könnt von mir noch so viel Heiratsgaben und Geschenke verlangen. Ich will es geben, sobald ihr es fordert. Gebt mir nur das Mädchen zur Frau. Also der scheint sie wirklich jetzt sehr lieb gewonnen zu haben. Und Jakob, er wirkt wie ein Leisetreter. Und wieder verwirrt diese eigentümliche Passivität. Folgenschweres Schweigen, wenn ein Kind in die Welt geht, folgenschweres Schweigen hier, wenn Sünde passiert. Und haben Sie sich eigentlich gefragt, wo Dinah zu dem Zeitpunkt ist? Da müssen wir bis zu Vers 26 gehen. Später dann, als die Brüder Sichem überfallen, befreien sie auch Dinah. Da steht in Vers 26, sie holten Dinah aus dem Haus Sichems. Aber erst später, das heißt zu dem Zeitpunkt, wo Abraham da so freundlich offensichtlich mit Hemor und seinem Sohn Sichem verhandelt, ist die Dinah noch festgehalten. Ist sie noch nicht frei. Und ich hätte doch gesagt, bevor ich mit dir weiterrede, sagst du mir, wo jetzt meine Tochter ist gefälligst. Und sonst kannst du was erleben. Das sagt er aber nicht. Wo bleibt hier Schutz? Wo bleibt hier geistliche Führung? Wo bleibt hier Verantwortung? Und übrigens ist das Angebot, das die Sichem-Funktionäre da der israelischen Familie unterbreiten, sehr interessant und durchaus postmodern. Es ist eine Einladung zur Integration. Ja, das könnte man glatt in einer der nächsten Debatten so als ein Vorbild für Bereitschaft zur Integration oder Integrationsangebot unterbreiten. Ja? Sie sagen, lass uns praktisch und freundschaftlich zusammenleben, das verspricht uns wirtschaftlichen Erfolg. Freier Handel, das war auch schon damals offensichtlich sehr attraktiv. Vers 10, das Land soll euch offen stehen, treibt Handel, erwerbt Grundbesitz, lasst euch in die Grundbücher eintragen, werdet sesshaft. Ja, und dann auf persönlicher Ebene werden wir uns schon nahe kommen. Ne? Vers 9, ihr nehmt unsere Töchter, wir nehmen eure und dieses pragmatische Vorgehen wird zum allseitigen Nutzen sein. Und der unterschiedliche Glaube, den wollen wir jetzt mal nicht so hochhängen. So wie eine evangelische Vikarin ja vor einiger Zeit einen Moslem geheiratet hat. Und die württembergische Landeskirche immerhin, dort gibt's auch andere Dinge, aber da haben sie immerhin mal ihr Pfarrergesetz in Anschlag gebracht und haben diese Vikarin aus dem Dienst katapultiert gewissermaßen. Sie hat dann ihr Vikariat in der evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg fortsetzen können. Und eine Synodalgruppe aus Württemberg, also eine Gruppe, die im württembergischen Kirchenparlament ist, die sogenannte Gruppe Offene Kirche, die hat dieser Vikarin nachträglich noch den Amos-Preis für couragiertes Verhalten verliehen. Ja, also eine der großen Synodalgruppen in der württembergischen Landeskirche. Und sie hätte nämlich Grenzen nicht respektiert, ein Tabu gebrochen und Unmögliches versucht. Und dafür kriegt sie den Amos-Preis. So, das ist auch eine Form von Integration. Das hätte Hemor und Sichem sicherlich gefallen. Und so entschieden Jakob, dem Synkretismus Labans in Kapitel 31 noch widersprochen hatte. Etwa 10 Jahre vielleicht vorher, so wenig, bekommt er hier den Mund auf. Obwohl seine Söhne daneben stehen. Vor denen müsste er doch erst recht sich um eine klare Linie bemühen. Und bis heute gibt es dieses folgenschwere Schweigen, nicht nur, wenn ein Kind in die Welt geht, wenn Sünde passiert, sondern wenn neue Möglichkeiten sich anbieten. Das ist hier der Fall. Wenn neue Möglichkeiten uns aufgedrängt werden, wenn neue Fragestellungen und Angebote auftauchen, das ist immer auch Druck, diese Angebote anzunehmen. Das sind ja nicht nur lockere Angebote, lass uns mal diskutieren, sondern das entwickelt ja auch eine spezielle gesellschaftliche Dynamik. Und dann, was ist von uns dann gefordert? Biblische Einschätzung. Es reicht nicht einfach zu sagen, wird schon nicht so schlimm sein. Es reicht auch nicht einfach zu sagen, kann uns egal sein, ist sowieso in der Welt. Sondern Paulus sagt, wir sollen jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam gegenüber Jesus. 2. Korinther 10, Vers 5. Wir sollen alles bewerten mit dem Maßstab des Wortes Gottes. Das ist anstrengend, das kostet Arbeit. Und deswegen bin ich so dankbar, dass am kommenden Donnerstag hier in der Bibelstunde bei uns dieser Vortrag gehalten wird, wie eine Einheitsideologie die Kindheit abschaffen soll. Das hat massive Konsequenzen bis in die Familien hinein. Und weil wir diesen Fehler von Jakob nicht machen wollen, darum haben wir auch solche Bibelstunden. Wir müssen uns mit den Konzepten auseinandersetzen. Wir müssen verstehen, was wollen die eigentlich? Was drängen die uns da auf? Und wir müssen dann die Bibel dagegenhalten und es daran messen. Und wir müssen unseren Leuten eine differenzierte Bewertung geben. Und wir müssen uns informieren und wir müssen uns gegenseitig helfen. Und wenn die Homo-Ehe allseits als die selbstverständlichste Sache der Welt dargestellt wird und sogar das Bundesverfassungsgericht jetzt immer mehr auf diese Linie einzuschwenken droht, dann müssen wir sagen, wenn wir das Wort Gottes ernst nehmen, dann ist praktizierte Homosexualität Sünde in Gottes Augen. Das müssen wir unseren Kindern auch sagen. Und wenn der Druck auf die Familien entsteht und immer stärker wird, die Kinder so schnell wie möglich in staatliche Obhut zu geben, dann müssen wir den Familien deutlich machen, von der Bibel her, die Hauptaufgabe für die Erziehung haben Mutter und Vater. Und die sind da nicht zu ersetzen. Und wenn irgend möglich, gehören die Kinder in den jungen Jahren nicht in die Krippe, sondern in den Arm der Mutter und in das Haus ihrer Eltern und unter die Prägung ihrer Familie und nicht unter die Prägung eines ideologisierten Erziehungssystems. Und wenn bestimmte Elemente der Emerging Church Bewegung in die gemeindlichen Jugendarbeiten eindringen, dann müssen wir darüber reden. Dann müssen wir klar machen, was da passiert und wie das vom Evangelium wegführt. Und wo da die Gefahren liegen. Und wie wir uns dagegen abgrenzen sollen. Und was wir stattdessen machen wollen. Darüber müssen wir reden. Das müssen wir in unseren Jugendkreisen besprechen. Da können wir nicht einfach Leute zu irgendwelchen Konferenzen schicken, bei denen wir teilweise nicht wissen, wer die Referenten sind oder wo wir wissen, dass die Referenten noch problematisch sind und sagen, na ja, sie sollen da eben mal hin und da treffen sie eben andere Christen und es wird schon nichts schaden. Ja, natürlich haben wir es heute leichter als Jakob damals. Wir haben schon viel mehr von der systematischen Bibel. Wir haben eine abgeschlossene Bibel, wir haben die abgeschlossene Offenbarung, wir haben es sehr viel leichter als er. Aber zum Beispiel, das hatte schon Jakobs Großvater gewusst, dass die Frage des gemeinsamen Glaubens für eine gemeinsame Ehe wichtig ist. Das war schon bei Abraham klar. 1. Mose 24, Vers 3, da hat er ja seinen Brautwerber ausgeschickt, um dem Isaak eine Frau suchen zu lassen. Und da hat er ihm schon gesagt, ich beschwöre dich, also dass ich dich schwören lasse bei dem Herrn, dass du meinem Sohn keine Frau nimmst von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne. Du sollst ihm möglichst keine Heidin nehmen, auf keinen Fall. Paulus hat das dann systematischer geschrieben, 2. Korinther 6, Vers 14, ihr sollt nicht am selben Joch ziehen mit den Ungläubigen. Für uns ist es völlig klar aufgeschrieben im Neuen Testament. Und das war natürlich schwerer für Jakob. Aber es ist ja auch nicht unsere Aufgabe, Jakob gerecht zu beurteilen. Das macht Gott, das wollen wir auch gar nicht. Sondern wir müssen fragen, was Gott von uns fordert. Wovor Gott uns warnt, wozu Gott uns ermutigt. Und ich bin überzeugt, dass auch deshalb uns die Bibel diese eigentümliche Passivität von Jakob, die mich wirklich sehr erstaunt hat, als mir das in Kapitel 34 so deutlich wurde. Ich habe das noch nie so deutlich gesehen wie jetzt bei der Vorbereitung. Diese eigentümliche Passivität, das hätte die Bibel ja auch überspringen können. Aber sie schildert das mit einer quälenden Ausführlichkeit. Und ich denke, dass Gott das deswegen macht, damit wir gewarnt werden und dass wir sehen, wenn wir in der Freiheit bestehen wollen, dann reicht Passivität nicht aus. Und die Söhne, während Jakob eisern schweigt, scharren seine Söhne mit den Hufen. Die halten sich also nicht zurück, die nennen die Dinge immerhin beim Namen. Wir können das jetzt nicht ausführlich im Einzelnen lesen, aber im Vers 7 wird schon gesagt, sie waren schwer beleidigt, sehr entrüstet, dass man eine solche Schandtat an Israel begangen und bei Jakobs Tochter gelegen hatte, denn dies durfte man nicht tun. Und Vers 13 nochmal, sie versuchen jetzt eine List gegen Sichems Leute anzuwenden, weil er ihre Schwester Dina entehrt hatte. Und am Ende dieser ganzen traurigen Geschichte fragen sie ihren Vater, soll man denn unsere Schwester wie eine Hure behandeln? Das ist der letzte Vers, Vers 31. Es wird nicht ein einziges Wort von Jakob in dieser Richtung zitiert. Nicht ein einziges. Obwohl er das inhaltlich bestimmt so gesehen hat. Und die Brüder, naja gut, das wird jetzt schwierig. Sie reden nicht nur, sie entwickeln einen Plan, um ihre Schwester da rauszuhauen, das ja, und deren Vergewaltiger zu bestrafen. Und einerseits ist diese Empörung gut, die man bei ihnen sieht. Sie wissen noch, was offensichtlich was recht ist und was unrecht ist, was gewollt ist und was nicht. Und es ist wohltuend, wo er, der Jakob, so schweigt, dass die wenigstens erschüttert sind von dem, was da passiert ist, wenn es denn ehrlich gemeint ist. Aber zugleich wird es schwierig. Indem sie das Unrecht bekämpfen, begehen sie selbst Unrecht. Sie veranstalten eine gnadenlose Bestrafungsaktion. Das müssen Sie selber in diesen Versen dann nachlesen ab Vers 25. Sie bringen alle Männer dort um. Sie beschränken das nicht auf die Täter. Sie setzen Frauen und Kinder gefangen. Sie beschlagnahmen alles Eigentum. Sie missbrauchen dafür das Bundeszeichen der Beschneidung. Also sie wenden diesen Trick an, dass sie so tun, als ließen sie sich auf das Angebot ein. Das lese ich doch mal kurz vor. Ab Vers 14. Und sie sprachen, also die Söhne Jakobs, zu Sichem und Hemor, wir können das nicht tun, dass wir unsere Schwester einem unbeschnittenen Mann geben, denn das wäre eine Schande für uns. Nur unter einer Bedingung können wir eurem Wunsch entsprechen, dass ihr nämlich werdet wie wir, indem ihr euch beschneiden lasst. Ja, das ist für die keine so große Hürde. Und dann wollen wir euch unsere Töchter geben und uns eure Töchter nehmen. Wollt ihr aber nicht auf uns hören, so nehmen wir unsere Tochter und gehen. Ihre Rede gefiel Hemor und seinem Sohn Sichem, und der junge Mann zögerte nicht, dies zu tun, denn ihm gefiel die Tochter Jakobs und er war der Angesehenste vom Haus. Und dann führen die Beschneidung durch, und als das Wundfieber am schlimmsten ist, am dritten Tag, überfallen sie die Männer und meucheln die alle. Kurzerhand. Das heißt, sie benutzen die Beschneidung als Kriegslist, als taktisches Instrument und ein Zeichen, das Gott gegeben hatte, um dadurch seine besondere Verbindung zu seinen Leuten auszudrücken, seine Liebe, das wird hier umfunktioniert zu einer Waffe. Der Glaube wird benutzt, der Glaube wird missbraucht, um damit letztlich weltliche Ziele zu erreichen. Das gab es zu allen Zeiten. Denken wir nur an den Missbrauch des Kreuzes Jesu in den Kreuzzügen. In diesem Zeichen siegen wir. Und dann hat man das Kreuz vorangetragen und gnadenlos seine Machtpolitik betrieben. Die Kreuzzugsgeschichte ist noch etwas differenzierter, aber mir geht es jetzt nur um diese Parallele. Der Missbrauch sogar des Kreuzes Jesu zur Durchsetzung weltlicher Ziele. Eine traurige und tragische Entwicklung. In der Verfolgung ihres moralischen Anspruchs greifen die Söhne zu völlig unmoralischen Methoden. Und der Zweck heiligt die Mittel ist kein biblisches Prinzip. Bitte halten Sie das fest. Der Zweck heiligt die Mittel ist kein biblisches Prinzip. Sondern wir müssen fragen, was sind Gottes Wege, was sind Gottes Mittel? Und noch einmal erweist sich Jakobs Schweigen als folgenschwer. Wenn Jakob selbst die Initiative ergriffen hätte, wenn er selbst etwas getan hätte, geredet hätte, Klartext, dann wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen. Dann hätten seine Söhne auch nicht, vielleicht nicht jegliches Maß verloren, wenn sie gesehen hätten, der Vater tut etwas, er handelt. Er geht voran, aber er schweigt viel zu lange. Und er fällt ihnen auch nicht in den Arm, als sie ihren Zerstörungsfeldzug beginnen. Folgenschweres Schweigen, wenn Fakten geschaffen werden. Und erst nachdem alles gelaufen ist, da hören wir wieder ein Wort von ihm. Das ist sein erstes Lebenszeichen in diesem ganzen dramatischen Kapitel. Und was wir dann von ihm zu hören bekommen, ist auch nur noch so ein nachträgliches Klagen. Sehen Sie mal Vers 30. Also nachträgliches Klagen, das ist eigentlich auch Teil dieser Passivität. Da sagt er zu Simeon und Levi, das waren die Anführer in dieser brutalen Bestrafungsaktion, ihr bringt mich ins Unglück dadurch, dass ihr mich verhasst macht, da steht wörtlich stinkend macht bei den Einwohnern des Landes, bei den Kanaanitern und Peresitern, da ich doch nur wenige Leute habe, sie werden aber sich gegen mich sammeln und mich schlagen und ich werde ausgerottet werden samt meinem Hause. Das ist alles, was er dazu zu sagen hat. Wir unterstellen jetzt mal, dass hinter dem mich und mir auch die Sorge um das Gottesvolk steckt, auch die Sorge um den damit verbundenen Heilsplan, also dass er hier nicht nur Angst um seinen eigenen Hals hat. Aber wo bleibt die Sorge, dass Gott betrübt sein könnte? Wo bleibt die Sorge darum, dass das Beschneidungszeichen missbraucht worden ist? Wo bleibt die Sorge darin, dass sie sich an Gott schuldig gemacht haben? Und was das für Folgen haben könnte, davon hören wir nichts. Dass Gott betrübt sein könnte durch ihr Unrecht. Und die Antwort der Söhne, schauen Sie mal im letzten Vers in diesem Kapitel 31, die lässt vermuten, dass die Söhne den Vater so verstanden haben, als wolle er gar nichts unternehmen. Denn sie sagen ja, aber soll man denn unsere Schwester wie eine Hure behandeln? Also nach dem Motto, sollen wir das denn einfach hinnehmen? Können wir denn da einfach schweigen? Sie haben Jakob offensichtlich so verstanden, als wolle er gar nichts machen. Vielleicht haben sie ihn missverstanden. Aber dann wäre doch jetzt der Punkt gekommen, wo er sagen müsste, nein, natürlich, Jungs, müssen wir was machen. Aber nicht so wie ihr. Aber er stellt das nicht klar. Und seine Söhne denken offensichtlich, der Vater will es alles laufen lassen. Er will es alles laufen lassen. Nicht dran rühren. Es kommt kein Aufbäumen. Kein Aufbäumen. Und diese Passivität entwickelt ihre ganze zerstörerische Dynamik. Halber Gehorsam, folgenreiches Schweigen und nachträgliches Klagen. Und Jakob verweigert beständig, wozu Gott ihn eigentlich beauftragt und eingesetzt hätte, nämlich geistliche und geistige Orientierung zu geben. Zu sagen, was ist unsere Aufgabe jetzt? Was sollen wir tun von Gott her? Versteht ihr? In Haran, da hatten wir noch gute Ansätze bei ihm gesehen. Da hat er noch versucht zu führen durch Überzeugungsarbeit. Aber in Sichem ist nichts mehr übrig geblieben in dieser Situation. Was ist geblieben von der neuen Freiheit, die Gott dem Jakob in seiner Bekehrung geschenkt hat? Was ist geblieben? Wenn wir das hier sehen. Und ihr Lieben, wir müssen für uns lernen, verweigerte Orientierung ist unterlassene Hilfeleistung. Versteht ihr? Verweigerte Orientierung ist unterlassene Hilfeleistung. Wir dürfen nicht schweigen dazu, wie unsere Kinder mit der Welt umgehen sollen, wie sie sich dazu verhalten sollen. Wir dürfen nicht schweigen. Auch als Gemeinde nicht. Wir dürfen nicht schweigen, wenn Sünde passiert. Wir sollen nicht mit dem großen erhobenen Zeigefinger kommen, sondern wir müssen liebevoll und klar und eindeutig über die Inhalte reden. Wir müssen Position beziehen. Wir dürfen nicht schweigen, wenn Weltanschauungen sich aufdrängen, wenn gesellschaftlicher Druck entsteht. Wir dürfen nicht schweigen, wenn um uns herum Fakten geschaffen werden, von denen die betroffen sind, für die wir Verantwortung tragen. An Jakob sieht man, wie schnell wir hier schuldig werden können. Na, vielleicht war er erschöpft. Vielleicht war er nach all den Kämpfen der Jahre vorher einfach überlastet. Vielleicht war er ermüdet. Vielleicht war er entkräftet. Das kann ja alles sein. Aber er hätte doch sagen können, Herr, hilf mir, bring mich da durch und bitte lass mich jetzt an meinen Leuten nicht schuldig werden. Aber wir müssen nicht in dieser Passivität stecken bleiben und das ist das Gute zum Schluss. Es gibt dieses herrliche Lied im evangelischen Gesangbuch, wach auf, du Geist der ersten Zeugen, die auf der Mauer als treue Wächter stehen, wach auf, du Geist der ersten Zeugen. Und das ist die frohe Nachricht, die uns aus diesem letzten Kapitel entgegenleuchtet. Der Herr hat den Jakob wieder rausgeholt aus seiner Passivität. Der Herr hat das Bethel-Projekt nicht zu den Akten gelegt. Und darum lautet der letzte Abschnitt in unserer Überschrift, wachgerüttelt von Gott, auf nach Bethel. Also passiv in die Krise, Versuchung in Sichem und jetzt als letztes, wachgerüttelt von Gott, auf nach Bethel. Und wir wollen uns nochmal wachrütteln lassen durch einen frischen Stoß Sauerstoff